Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Solltest du die Mein Herz bellt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz einmal vor. Die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, stellen Novitäten aus dem Buchsektor vor und Lesefutter, das unbedingt in dein Bücherregal gehört. Und natürlich berichten wir über das, was uns allen am Herzen liegt. Das Zusammenleben mit unseren Hunden. Heute haben wir die liebe Susanne von Partner for Paws bei uns zum Gespräch eingeladen. Zu einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Denn wir sprechen heute über das Thema Tierschutzhunde. Hallo Susanne, magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen?
Hallo Anja, natürlich, sehr gerne. Also, ich bin Susanne, meine Hundeschule Partner for Paws gibt es seit 2012. Da bin ich auf den Weg der positiven Verstärkung gekommen und das Thema Tierschutzhunde liegt mir besonders am Herzen, weil es einfach kleine Hunde, große Hunde mit kleinen und großen Päckchen sind und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute über dieses Thema quatschen können.
Wie stellst du dir denn, wenn jemand jetzt zum Tierschutzverein gegangen ist, sich dort einen Hund ausgewählt hat, ja, ich sag mal, den idealen ersten Tag vor? Soll er dann praktisch direkt von der ganzen Familie begrüßt werden, Oma, Opa, Tante? Gut, momentan in den aktuellen Corona-Zeiten ist dies nicht möglich, aber wäre das denn überhaupt sinnvoll? Oder könnte man jetzt in Anführungsstrichen sagen, zum Glück dürfen nicht so viele Leute aktuell zusammentreffen?
Ich gestehe, ich bin froh, dass gerade nicht so viele Leute zusammentreffen dürfen. Das macht es den Hunden um einiges leichter, denn der erste Tag sollte wirklich ganz entspannt mit möglichst wenig Kontakt von außen stattfinden. Der Hund sollte einfach in sein neues Zuhause kommen dürfen. Viele Hunde verkriechen sich erstmal, möchten einfach mal aus der Distanz alles beobachten. Und deswegen ist der ideale erste Tag, dein Hund darf zu Hause ankommen, du bietest ihm Wasser und auch was zu fressen an in einem Raum, wo vielleicht nicht so viel los ist und du lässt ihn einfach tun, was er möchte, sofern er natürlich nicht alles abräumt. Aber die meisten Hunde wollen ihre Ruhe haben und das sollte man einfach auch respektieren.
Das heißt, ich hole den Hund ab. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es hat eine Vorkontrolle stattgefunden. Ich hole das neue Familienmitglied ab. Zeige ich ihm denn tatsächlich alles? Also so nach dem Motto, schau mal, hier ist dein Wasser und hier ist dein Futter und hier ist dein Liegeplatz. Oder gehe ich mit ihm ins Haus und sozusagen mache ihm vielleicht vom Geschirr ab oder vielleicht lasse ich sogar so eine Hausleine am Geschirr dran. Bitte erklär das ein bisschen ausführlicher. Ich mag dir auch den Hintergrund erklären. Es passiert leider immer wieder, dass der Hund am ersten Tag abhaut. Genau. Und das ist extremst kontraproduktiv. Von daher bin ich, wie gesagt, wirklich dankbar für dieses Thema, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte erklär unseren Zuschauern das etwas ausführlicher und immer mit dem Hintergrund, es ist wirklich schon einiges schiefgegangen am ersten Tag und je mehr man das vermeiden kann, umso besser klappt dann mit dem Zusammenleben.
Genau, das ist immer die Horrornachricht, die ich so auf Facebook verfolge, dass ein Hund, der frisch angekommen ist, frei laufen gelassen wurde und er dann natürlich das Weite gesucht hat, einfach weil er Angst hatte. Und deswegen ist es wichtig, wenn die Hunde möglichst in doppelter Sicherung erstmal ins Haus gebracht werden. Also bitte nicht ableinen.
Das ist eine doppelte Sicherung.
Und zwar die doppelte Sicherung ist einmal eine Leine am Halsband und eine separate Leine am Geschirr befestigt. Dass wenn der Hund doch aus dem Halsband schlüpfen sollte, dass man eben noch die Notanker am Geschirr befestigt hat. Und so sollte der Hund auch ins Haus gebracht werden, bis die Tür tatsächlich verschlossen ist. Je nach Hund, für Hunde, die sehr, sehr ängstlich sind, empfehle ich wirklich, lasst Halsband und Geschirr an, erspart dem Hund das Ausziehen und Anziehen, befestigt eine Hausleine, sodass er sich nicht verheddern kann, ihr aber einfach, ohne dem Hund zu nahe zu kommen, trotzdem zugreifen könnt. Ja? Befestigt die Hausleine, stellt sichtbar Wasser und Futter hin und zeigt ihm nicht gleich alles, wo sein Liegeplatz ist, sondern lasst ihn erstmal selber auswählen, wo er denn überhaupt hin möchte. Wählt einen Raum aus, wo vielleicht nicht gleich so viel los ist, also nicht unbedingt in der Küche, wo die ganze Familie zugange ist, sondern vielleicht ein ruhiges Arbeitszimmer, Besucherzimmer oder was auch immer ihr zur Verfügung habt. Lasst die Tür offen und sobald der Hund irgendwie neugierig wird, entspannter wird, dann kommen die in der Regel schon alleine auf euch zu. Aber bitte angeleint lassen, so dass man den Stress hier schon mal ersparen kann und nicht gleich zeigen, wie die Regeln sind. Die kann man wirklich noch auch später beibringen. Es geht jetzt erstmal darum, den Hund sicher und möglichst stressfrei in der Wohnung unterzubringen.
Und jetzt gibt es natürlich auch Familienkonstellation, Vater, Mutter, zwei Kinder. Sollte der Hund denn an dem Tag, an dem er ankommt, aber die komplette Familie, also die Familie, die tatsächlich auch mit ihm zukünftig dort wohnt, kennenlernen? Oder sagst du, nee, sucht euch mal lieber eine Person aus, die sich an dem Tag kümmert? Was wäre da dein Vorschlag?
Meine Idealvorstellung ist immer, dass die Familie draußen sich zusammenfindet und gemeinsam reingeht, einfach damit man nicht die Tür aufmachen muss, dass so eine Besuchersituation entsteht, aber der Hund erstmal eine Hauptbezugsperson bekommt. Also die Kinder auch erstmal gerne im Abstand zum Hund bleiben, nicht ständig ansprechen oder gucken, wo ist er denn? Ist er noch unterm Tisch? Möchtest du nicht mal hervorkommen? Solche Geschichten, sondern wirklich als Familie den Hund abholen oder draußen eben empfangen und dann gemeinsam reingehen. Aber das Vorstellen der einzelnen Familienmitglieder, das kommt dann mit der Zeit, wenn der Hund dann auch wirklich bereit und offen dafür ist.
Das ist natürlich aus Sicht des Hundes wünschenswert. Mhm. Verständlich ist natürlich, wir Menschen stammen vom Affen ab und kuscheln halt gerne. Jetzt hat man endlich den lang ersehnten Hund, man hat die ganze Prozedur von Vorkontrolle, Auswählen, vielleicht gab es auch mal ein paar Tränen, man hat das Haus hundesicher gemacht und alles und man würde ihn doch so gerne streicheln. Ja, ja, also ich habe natürlich auch Verständnis dafür, dass man das gerne würde, aber so wie ich dich verstanden habe, sollte man tatsächlich warten, dass der Hund von sich aus den Kontakt aufnimmt und nicht ich zum Hund gehe, richtig? Auch wenn mir das schwerfällt, aber ist das richtig so?
Richtig, das finde ich auf jeden Fall für den Hund deutlich stressfreier, denn gerade so, ich kann das Bedürfnis total nachvollziehen, ich mache das auch sehr gerne und auch mir fällt es schwer, Kundenhunde nicht ständig zu betatschen, sondern nur zu gucken. Und deswegen kann ich das wirklich sehr gut verstehen. Allerdings ist es einfach so, dass der Hund wirklich mit dem ganzen Neuen drumherum vielleicht auch vorheriger, stressiger Transport so überfordert ist mit der Situation, dass die in der Regel eigentlich gar keinen Körperkontakt erstmal haben wollen. Kuscheln möchte man ja hauptsächlich mit Menschen, die man kennt, die man lieb hat. Da ist Körperkontakt sehr gewünscht. Aber mit Fremden möchte man ja auch selber nicht einfach so kuscheln. Und so kann man sich das durchaus auch bei den Hunden vorstellen. Man kennt sich noch nicht, die Situation ist neu, es riecht alles neu. Man hat vielleicht traumatische Erfahrungen gemacht. Dann möchte man auch nicht angefasst werden. Und wenn ich möchte, dass mein Hund ein vertrauensvolles Verhältnis zu mir bekommt, dann sollte ich ihn auch diese Kuscheleinheiten bitte nicht aufzwingen. Der Hund darf das Tempo da gerne selber bestimmen. Man beschleunigt damit auch nicht irgendeinen Prozess, sondern im Gegenteil, die Eingewöhnung dauert noch wesentlich länger, wenn man sich dem Hund aufdrängt.
Das heißt, ich gebe dem Hund auf jeden Fall die Zeit, erstmal tatsächlich, ich sag mal, anzukommen.
Ja.
Zu gucken, ich biete ihm die Möglichkeit, schau mal, hier ist ein recht ruhiges Zimmer, vielleicht das Gästezimmer oder so etwas. Die übrige Familie, nenne ich das jetzt mal, wartet vielleicht in der Küche oder im Wohnzimmer. Die, ja, ich sag mal, Hauptperson oder Hauptbezugsperson, in der Regel dürfte das die Mutter sein oder die Frau in dem Fall, die kümmert sich zumindest schon insoweit um den Hund, dass sie es etwas managt, dass sie schaut, was er denn macht, weil du auch sagtest, natürlich sollte der Hund jetzt nicht über Tische und Bänke gehen und sonst irgendwas. Jetzt wäre natürlich meine Frage, weil das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, was du gesagt hattest, Stichwort traumatisierte Hunde. Mhm. Oftmals ist ein Tierschutzhund ein Ü-Ei, nenne ich das immer liebevoll. Du weißt nicht, was du bekommst. Das ist auch völlig in Ordnung und in der Regel auch im Übrigen völlig irrelevant, weil wir starten ab dem Tag, wo das Hund, wo der Hund zu mir in die Familie kommt. Wenn ich aber jetzt einen traumatisierten Hund habe und der sich tatsächlich erstmal irgendwo unter den Tisch oder unter einen Stuhl legt und sich das anschaut, gibt es da vielleicht eine Zeitspanne, wo du sagst, ja, es ist völlig in Ordnung, wenn der Hund eine Stunde da liegt und es ist auch völlig in Ordnung, wenn der Hund 2 Stunden da liegt. Wenn der Hund 24 Stunden da liegt, sollte man auf jeden Fall nachgucken. Das ist jetzt natürlich völlig übertrieben, aber ich kann mir vorstellen, man ist vielleicht auch einfach in der Situation überfordert. Man möchte dem Hund ja eigentlich nur was Gutes und jetzt soll man ihn aber eigentlich erstmal in Ruhe lassen. Gibt es da zumindest eine grobe Richtlinie, dass ich sage, ich gehe jetzt doch mal gucken und vielleicht nehme ich doch mal vorsichtig besagte Hausleine auf und versuche ihn doch mal zu mir zu locken, ganz freundlich. Hast du da einen Tipp für uns?
Also eine richtige zeitliche Vorgabe habe ich jetzt natürlich nicht auf der Hand, weil das einfach davon abhängig ist, wie stark traumatisiert der Hund ist und wie ängstlich und schüchtern. Prinzipiell ist es aber so, je stärker traumatisiert oder je ängstlicher der Hund ist, desto länger dauert es. Und es gibt sogar Fälle, wo der Hund noch nicht mal vor die Tür mehr möchte, er auch draußen so viel Angst hat, dass er sich draußen gar nicht lösen kann. Da muss man dann natürlich schon darauf gucken, habe ich die Möglichkeit, in dem Zimmer, wo der Hund sich befindet, vielleicht eine Löseecke einzurichten, dass man gar nicht so drauf erpicht ist, oh, der muss jetzt sofort raus, 3-mal am Tag sich draußen lösen. Für viele Hunde bedeutet das so viel Stress, dass die das überhaupt gar nicht können. Und deswegen auch so ein bisschen, um die Situation für den Halter zu entstressen, macht euch da keinen Druck. Wenn man in ein Geschäft reingehen sollte, und der Hund drinnen pinkelt, dann lernt er nicht gleich für ein Leben lang, oh, ich darf jetzt hier drin mein Geschäftchen immer reinrichten. Ja, das sind alles Sachen, die regulieren sich sehr gut von selbst, wenn der Hund wieder entspannt ist. Möchte er nicht rausgehen und ihr ihn, bevor ihr ihn zwingt und an der Leine rauszerrt, lasst ihn einfach in der Wohnung, richtet eine Ecke ein mit Zeitungspapier, vielleicht auch Handtüchern. Viele Hunde kennen das aus dem Tierheim auch und lösen sich dann auch auf der Stelle. Ansonsten Augen zu und durch, Wisch, Mob bereithalten und das erstmal so tatsächlich hinnehmen. Wirklich, es ist viel besser, den Hund das Tempo bestimmen zu lassen, auch beim Rausgehen. Ihr habt keine Eile. Das ist das Gute im Gegensatz zu den Welpen, sage ich jetzt mal. Man verpasst keine Sozialisierungsphase. Der Zug ist abgelaufen und es geht nur noch darum, dass der Hund möglichst entspannt bei euch ankommt. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn der Hund dann eben ein paar Tage mal sich nur in der Wohnung und nur im eigenen Garten vielleicht auch im Garten gesichert bitte, aufhält. Ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Das kann man alles wieder richten, reparieren, beibringen.
Genau. Lass uns doch trainieren sagen.
Genau, trainieren. Warum komme ich nicht als Trainer auf den Begriff?
Das war auch gerade ein sehr gutes Stichwort, das Stichwort Garten. Ja. Der sollte ausbruchsicher sein, das habe ich jetzt schon daraus gehört. Also wahrscheinlich wäre man überrascht, wenn man sieht, wie hoch ein Hund springen kann oder wie schnell der auch einen Tunnel buddeln kann. Mhm. Wäre es denn dann da auch sinnvoll zu sagen, am Anfang, der Hund geht mit mir gesichert raus? Also gesichert meine ich jetzt in Form von doppelt gesichert, wie wir das eingangs erklärt haben. Oder reicht es, wenn ich nur mit dem Hund in den Garten gehe? Wahrscheinlich dann eher nicht, ne?
Auch hier auf jeden Fall sichern, denn selbst wenn ihr einen Garten habt, der wirklich ausbruchssicher ist, weil er 10 Meter in den Boden und 30 Meter in die Luft ragt und es gibt nirgendwo ein Loch, habt ihr immer noch die Situation, dass ihr den Hund ja irgendwann mal wieder in die Wohnung reinbekommen müsst. Und wenn euer Hund jetzt in der Situation ist, dass er vor euch noch Angst hat und mit der neuen Umgebung total überfordert ist, ist es besser, den Hund zu sichern, weil dann müsst ihr ihn nicht jagen oder in die Wohnung reintreiben. Das wäre ja wirklich ein ganz schlimmer Start für eine gemeinsame Zukunft, wenn ihr den Hund raus in den Garten schickt und er nicht auf euer Zurufen kommt, was ja sehr unwahrscheinlich ist, dass er das tut, und ihr müsst ihn jagen oder einfangen. Das wäre ja kein guter Start und deswegen auch hier in dem Garten doppelte Sicherung, auf jeden Fall.
Wenn jetzt so der erste, zweite Tag, ich nenne ihn jetzt mal das neue Familienmitglied da ist, habe ich ja schon geplant, was wir alles machen. Wir gehen auf große Wanderungen, wir besuchen Hundeschulen. Der Nachbar zwei Häuser weiter hat einen Hund, der Nachbar drei Häuser weiter hat sogar vier Hunde. Die muss er ja alle möglichst schnell kennenlernen. Oder eher nicht. Sollte ich mir also auch damit dann Zeit lassen und sagen, ich weiß, was ich gerne machen möchte, aber ich warte jetzt noch so und so lange, bevor ich in die Hundeschule gehe oder bevor ich ihm die Nachbarschaftshunde vorstelle, soll ich die dem überhaupt vorstellen? Weil er sieht sie ja vom Zaun. Was soll ich denn da machen?
Genau, also die Nachbarshunde, die sieht er ja nicht nur vom Zaun, die wird er wahrscheinlich auch schon ganz weit entfernt riechen. Deswegen kann man da auf eine persönliche Vorstellung im Sinne von Hallo, das ist übrigens mein Pfiffi, wirklich verzichten. Das geht in der Regel eher nach hinten los. Ich bin immer total, also ich fühle mich immer als Spielverderber, wenn ich zu meinen Kunden komme und sage so, und jetzt geht ihr in den nächsten Wochen nur einen einzigen Weg. Und den auch nur hin und wieder zurück.
Entschuldigung, nur dass ich das richtig verstanden habe. In den nächsten Wochen nur ein und denselben Weg hin und zurück. Nur dass ich das richtig verstanden habe. Richtig?
Ja, genau so. Je ängstlicher der Hund, desto langweiliger muss es für uns Menschen sein, damit es auch für den Hund auch nur ansatzweise mal entspannend wird. Ich weiß, dass das Bedürfnis total groß ist, gleich die ganze Umgebung zu zeigen. Guck mal, hier ist der Wald, hier haben wir Wiesen und Felder und das sind die Mäuselöcher. Das Bedürfnis von uns Menschen ist da sehr, sehr groß, aber man tut dem Hund damit einfach keinen Gefallen. Und je ängstlicher mein Hund ist, desto mehr Langeweile müssen wir erzeugen. Viele Hunde sind von Natur aus neugierig und diese Neugierde kommt bei jedem Hund automatisch, wenn er sich wohlfühlt. Und dann wollen die auch mal was anderes sehen und erkunden von sich aus selbst neue Wege. Dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn Hunde sehr ängstlich sind, tut es ihnen gut, wenn sie wissen, was, wann, wo, wie passiert und sie die Umgebung vor allen Dingen kennen. Und deswegen nehmt euch für die nächsten Wochen keinen Urlaub vor, keinen Wanderspaziergang, kein Treffen mit den nächsten fünf Nachbarn, die alle Hunde haben, sondern bleibt erstmal für euch einen Weg, den hin und wieder zurück. Das wäre der Idealfall, denn bei dem Zurückweg ist es einfach so, dass der Hund dann schon die Umgebung kennt. Es sind keine neuen Gerüche mehr angekommen in der Regel. Und dann finden die meisten Hunde, ja doch, hier kann man sich das mal anschauen. Die werden dann neugieriger, weil nicht so viel neuer Input ständig kommt. Deswegen auch hier eher hin und zurück statt Rundweg. Ist total langweilig, aber es wird bald besser.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dem Hund, weil du sagtest, es sollte alles schön strukturiert sein, dem Hund hilft tatsächlich ein, ich nenne es jetzt einfach mal, durchgetakteter Tagesablauf, auf den er sich mehr oder weniger verlassen kann. Er weiß, sage ich jetzt einfach mal übertrieben, um 7 Uhr geht es raus in den Garten, um das erste Mal sich zu lösen. Um 8 Uhr gibt es Frühstück. Dann ist eine Pause von mir aus bis 1 Uhr. Ich sage es also, wie gesagt, um Gottes Willen soll mich jetzt keiner festlegen. Ja, und dann um 1 gibt es dann wieder den Garten. Um 15 Uhr gibt es einen Mittagssnack. Und um 16 Uhr gibt es vielleicht diese besagte, wir gehen einmal in die Richtung und die exakte gleiche Richtung wieder zurück. Und dann ist auch wieder Pause bis 8 Uhr, wenn es das Abendbrot gibt. Und dann ist eigentlich Schicht im Schacht, wie man bei uns im Ruhrpott immer so schön sagt. Dann ist für den Tag Schicht im Schacht und das ziehe ich so durch. Das heißt, im Idealfall steht der Hund um 15 Uhr da und sagt, hör mal, 15 Uhr, wo bleibt mein Mittagssnack?
Ja. Desto durchgetakteter, also nicht durchgetaktet im Sinne von zack, 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 wir brauchen ganz viele Erlebnisse, sondern je geplanter, je ritualisierter euer Tagesablauf ist, desto leichter fällt es dem Hund, sich daran zu orientieren. Und Zuverlässigkeit, Erwartungssicherheit sorgen für Entspannung. Und deswegen, je mehr Sachen ihr immer regelmäßig zur selben Uhrzeit mit derselben Struktur machen könnt, desto besser ist es. Das bedeutet immer gleiche Gassi-Gehzeiten mit den gleichen Wegen, immer selbe Fütterungszeiten, gerne auch anfangs immer dasselbe Futter, auch wenn euer Hund vielleicht mal 2 Tage nicht frisst. Stellt ihm trotzdem ritualisiertes Futter wieder hin, fügt noch irgendwas Gutes hinzu, lasst ihm das, was er nicht gefressen hat, trotzdem stehen. Alles, was immer wiederkehrend ist, desto mehr Struktur im Alltag ist, desto langweiliger und vorhersehbarer der Alltag ist, desto leichter fällt es eurem Hund anzukommen, desto schneller geht es auch. Und das merkt man dann auch relativ zügig, dass die Hunde dann schon sagen, ah, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und das vermittelt eben Sicherheit und Vertrauen.
Zu dem Thema Stichwort Futter habe ich eine Frage, beziehungsweise es ist mir eine Frage zugeschickt worden. Oh. Und zwar zum Thema Futter aus der Hand, also Handfütterung. Mhm. Damit die Bindung schneller aufgebaut wird, damit der Hund weiß, aus meiner Hand kommt ja nur Gutes. Was sagst du dazu, zum Thema Handfütterung?
Da bin ich überhaupt gar kein Freund von Handfütterung. Also Handfütterung bedeutet ja, der Hund erhält ausschließlich aus meiner Hand Futter. Und damit baue ich keine Bindung, kein Vertrauen auf, sondern Abhängigkeit. Denn der Hund weiß nicht, also zum einen liegt es daran, dass der Hund sich mir nähern muss, obwohl er das vielleicht gar nicht möchte. Das tut nicht gut. Und der Hund lernt, dass er von mir abhängig ist. Und auch das ist eher ein Unsicherheitsfaktor. Und deswegen zeigt eurem Hund, dass ihr ihm das Futter gebt, dass ihr es ihm hinstellt. Aber Handfütterung selber verzichtet darauf, weil das wirklich eher ein Ding ist, wo der Hund in einen Konflikt gerät, weil er sich euch nähern muss, obwohl er das vielleicht nicht möchte. Und das ist kein guter Einstieg für ein vertrauensvolles Verhältnis.
Also ich habe, du weißt ja, wir haben auch immer Tierschutzhunde, mhm, und ich hatte tatsächlich bei der Millimi war das so, ihr muss sich das Futter geben und tatsächlich den Raum verlassen.
Ja.
Und wenn ich das beim Pöppi mache, hört er sofort auf zu essen und läuft mir hinterher. Mhm. Und aktuell leben ja Pöppi und Netti bei mir. Der Pöppi, Futter hinstellen, Raum verlassen, hört er sofort auf zu essen und guckt, wo ich hingehe. Bei der Netti wäre es wahrscheinlich so, wenn ein Einbrecher käme, würde die sagen, Moment, ich esse eben noch zu Ende, dann kümmere ich mich. Das heißt, ich muss auch selber eruieren, was möchte der Hund? Möchte der Hund, dass ich dabei bleibe? Also ich könnte mir jetzt zumindest vorstellen, dass kein Hund das witzig findet, wenn ich unmittelbar neben dem Futter stehen bleibe. Das tue ich im Übrigen nicht. Es geht beim Pöppi tatsächlich nur darum, ich darf nicht aus der Küche raus.
Mhm. Du bleibst im Sichtfeld quasi, ne?
Genau, ich sollte im Sichtfeld bleiben. Wenn er sich umdreht, will er mich sehen. Mhm. So, soll ich das denn ausprobieren? Weil wenn der Hund zu mir kommt, ich habe ihn ja vorher noch nie gefüttert. Ich weiß ja gar nicht, was der möchte. Und ich weiß auch nicht, das geht um Gottes Willen auch nicht gegen die Tierheim-Mitarbeiter. Die können wahrscheinlich das gar nicht leisten, dir zu sagen, der Hund möchte, dass du dabei bist oder der Hund möchte, dass du da rausgehst. Hast du da irgendwie einen Tipp für unsere Zuschauer, dass die sagen, ja gut, dann schaue ich danach oder danach und dementsprechend handle ich dann?
Die Tierheimmitarbeiter können das auch deswegen gar nicht leisten. Also selbst wenn sie es leisten könnte, sagt es halt einfach nichts darüber aus, wie der Hund seine Bedürfnisse verändert in dem Moment, wo er die Haustür des neuen Zuhauses betritt. Da können sich ja auch nochmal die Bedürfnisse total verändern. Und deswegen sollte man die Aussagen oder Beschreibungen über einen Hund immer mit Vorsicht genießen. Aber prinzipiell hast du natürlich recht, es gibt Hunde, die sind nicht gerne alleine, die haben dann eben Angst. Dann sollte man natürlich schon zumindest in der Nähe bleiben. Und dann gibt es Hunde, die fressen nur, wenn sie für sich alleine sind. Probiert es aus. Aber Handfütterung ist eben nochmal was anderes. Lieber das Futter in den Napf bereitstellen, schauen, ob der Hund lieber frisst, wenn man ganz weg ist oder ob er einen eben skeptisch anschaut, wenn man dabei bleibt im Raum und sich dann danach richten. Da ist jeder Hund anders.
Das heißt also, es könnte ja sein, dass der Hund erstmal, das haben wir jetzt eingangs gehört, einen Rückzugsort haben möchte, dass er in, ich sage einfach mal ganz platt, dass er bitte erstmal in Ruhe gelassen werden möchte, dass er vielleicht zu den Hunden gehört, die tatsächlich lieber alleine im Raum essen möchten. könnte ich auf diesem Verhalten dann auch schließen, sage ich mal ganz vorsichtig, dem macht das nichts, wenn ich 2 Tage, nachdem er eingezogen ist, ihn alleine in der Wohnung lasse? Weil dann ist er ja alleine, dann hat er ja die totale Ruhe und ich kann ihn nicht nerven.
Nein, das wäre ein falscher Trugschluss aus meiner Sicht, ja, weil Abstand für das eigene Sicherheitsbefinden ist ja was ganz anderes, wie in einem Raum oder in einer Wohnung alleine zu bleiben, in der man sich gar nicht auskennt. Und das Problem ist eben, wenn ich den Hund sehr schnell alleine lassen würde, kann es sein, dass er sich nicht zurechtfindet, Angst bekommt, Gegenstände daraufhin kaputt macht, ja, oder erst Trennungsstress dadurch entwickelt, weil er plötzlich mit einer neuen Umgebung, in der er sich ja noch gar nicht ankommen konnte, plötzlich total alleine ist. Denn auch wenn der Hund Angst vor seinem Menschen hat, heißt es ja nicht, dass er ihn beobachtet, sich vielleicht auch ein bisschen sicherer dadurch fühlt. Deswegen bitte nicht in den ersten Tagen alleine lassen. Also plant da sehr viel Zeit dafür ein, um dem Hund das auch beizubringen.
Du hattest jetzt gerade beim Futter war das Thema, glaube ich, gesagt, dass die Tierheimhelfer ja gar nicht alles so leisten können. Und was viel wichtiger ist, dass dadurch, dass der Hund ja jetzt bei dir in die Familie einzieht, sich eine neue Situation ergibt. Und er das anders bewertet. Ich möchte jetzt nur den Zuschauern die Angst nehmen, es wird hoffentlich zumindest, wirst du das jetzt gleich sagen, so sein, dass natürlich nicht aus einem Dr. Jekyll im Tierheim ein Mr. Hyde bei dir zu Hause wird. Weil ich sag mal, wenn der Hund im Tierheim freundlich war, nicht bissig war, muss ich dann damit rechnen, dass der sich dann in seinem neuen Zuhause um 180 Grad dreht und dann, keine Ahnung, anfängt mich zu beißen oder so, weil das hat mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht, deswegen frage ich da noch mal lieber nach.
Genau, also prinzipiell kann man sagen, natürlich so eine gewisse Typeneinschätzung ist schon möglich. Ist er jetzt eher so ein Hund, der sehr aktiv immer unterwegs sein möchte, oder ist es eher ein Hund, der sehr gechillt und entspannt ist? Das ist durchaus möglich. Aber eine genauere Beschreibung aus meiner Sicht ist zwar mal gut gemeint, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Denn Hunde verändern eigentlich ihre Bedürfnisse und ihr Verhalten ja eigentlich ein Leben lang und sie passen sich auch immer an die Situationen an. Das heißt, wenn mein Hund eben früher nie in die Möglichkeit gekommen ist, Jagdverhalten zu zeigen, weil er ständig in der Stadt gewohnt hat und gar nicht mit diesen Reizen konfrontiert worden ist, ja, und ich lebe jetzt aber im Wald und plötzlich merkt er da, oh, da gibt es ja Rehe und Eichhörnchen. Dann sagt vielleicht die ursprüngliche Halterin oder das Tierheim, nee, der hat noch nie gejagt, der hat da gar kein Interesse daran. Und dann wird sich das aber schnell herausstellen, dass das vielleicht eben doch anders ist, ja. Oder ein Hund, der früher gar kein Wachverhalten gezeigt hat oder Ressourcenverhalten. Das sind alles Dinge, die im neuen Zuhause aufploppen können. Muss nicht, kann aber. Deswegen sind die Beschreibungen sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ja, also früher hat er das bei dem Vorbesitzer nie gemacht. Und das kommt eben daher, dass die Hunde sich an die Situation anpassen, neue Bedürfnisse entstehen.
Das heißt, wenn ich, also du bist ja als Trainerin tätig und du hast, das wollte ich auf jeden Fall nochmal, wir sagen es hinterher auch nochmal, aber du hast ja auch einen Leitfaden für Tierschutzhunde, also für Familien und Menschen, die sich halt einen Tierschutzhund gerne in die Familie holen möchten, zusammengestellt. Das werden wir natürlich auch unter dem Video verlinken. Meine Frage zielt aber jetzt darauf ab, also ich stelle mir jetzt mal so den Idealfall vor, jemand hat einen Traumhund sozusagen im Tierheim gefunden. Nun muss ich sagen, du bist die Region, grobe Region Nürnberg, sage ich mal. Aber wenn jetzt jemand an dich wenden würde und sagen würde, du Susanne, es ist ja auch für den Hund kontraproduktiv, wenn ich mir den in die Familie hole und nach 14 Tagen sehe, das klappt nicht. Würdest du denn auch sagen, klar, ich gehe mit dir mit und gucke und ob das denn überhaupt passt, ob das der richtige Hund ist? Ich meine, das sind alles Überraschungspakete, aber als Hundetrainer sieht man das vielleicht, ich sage jetzt mal ganz platt, wertfreier. Ja, dann hängt dein Herz eben nicht an diesem Hund, sondern du schaust dir die Situation an. Du schaust dir den Zweibeiner an, du schaust dir den Vierbeiner an. Du kannst dir vom Vierbeiner die Lebensumstände erklären lassen und kannst ja dann aufgrund deiner Erfahrung auch sagen, das kann durchaus gut gehen. Vielleicht aber auch sagen, ich würde mir überlegen, ob das der richtige Hund ist, weil du hattest ja gesagt, Charaktereigenschaften, die sieht man. Wenn ich jetzt beispielsweise eher einen ruhigeren Hund, sage ich einfach mal, haben möchte und suche mir dann da gerade einen Jack Russell Terrier aus, weil der halt so schön klein ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist das jetzt nicht so optimal, aber das würdest du doch auch anbieten. Das heißt, die Leute können sich ja auch da bei dir melden und sagen, ich brauche Hilfe und es ist ja nie schlimm, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Nee. Also auf jeden Fall ist es mir lieber, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich habe da einen Hund gesehen, wie ist denn da deine Einschätzung? Ich habe das auch schon gehabt, dass mir die Menschen, weil sie einfach von weiter weg kommen, Videos zugeschickt haben von dem, was sie eben so haben. Und natürlich kann ich nicht in den Hund reinschauen oder die ganzen Lebensumstände deswegen erfassen, aber ich sehe, was an Körpersprache der Hund mir sendet, wenn er mit dem Menschen, den er vielleicht sogar noch kennt, ja, weil er noch beim Vorbesitzer ist und nicht im Tierheim, sondern eben direkt vermittelt werden soll, was der Hund mir da einfach alles so verrät an Körpersprache. Und deswegen ist es besser, durchaus einen Trainer, gerne auch mich, mit draufschauen zu lassen, ob das denn passen würde, vom Grundprinzip her, auf jeden Fall. Es ist besser, wie den Hund zu sich zu nehmen, auszuprobieren und dann doch wieder nach 14 Tagen weiterreichen zu müssen. Das ist für den Hund keine so tolle Situation.
Jetzt hattest du auch gesagt, das fand ich auch noch sehr interessant, man kann ja in den Hund nicht reinschauen und natürlich gibt es immer eine Art Beschreibung, im Idealfall keine Interpretation, sondern vielleicht nur erstmal eine Beschreibung. Wenn jetzt besagter Hund, ich nenne es einfach mal, gewisse Altlasten mit sich bringt, 5 Jahre alt und hat das bis jetzt immer gemacht, habe ich denn als neue Familie, in die der Hund dann hineinkommt, überhaupt die Chance, an diesen Altlasten zu arbeiten oder muss ich das sozusagen einfach als gegeben hinnehmen wie die Fellfarbe?
Da muss man ein bisschen unterscheiden, um welche Verhaltensweisen es sich handelt. Wenn ein Hund 5 Jahre lang Angst, also wirklich große Angst hatte vor Radfahren, nehmen wir jetzt einfach mal das Thema als Beispiel, dann kann es durchaus sein, dass wir die Angst selber ein bisschen minimieren können, aber trotzdem eine gewisse Vorsicht immer beim Hund da bleiben wird. Ja, und auch Gewitterangst, ja, Geräuschangst, das ist ja so das große Thema. Wir können dem Hund nach 5 Jahren Bewältigungsstrategien vermitteln, wie er damit umgehen wird. Die Angst selber nach so einem Zeitraum, wenn er da schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, zu bekämpfen, würde ich jetzt nicht als so optimistisch einstehen, sondern eher dem Hund Bewältigungsstrategien vermitteln. Was man sehr gut kann, ist eben Verhaltensweisen neu beibringen, Alternativverhalten aufbauen, anstatt Aggressionsverhalten zu zeigen. Das funktioniert in jedem Alter prima, denn das Hundegehirn, wie auch das menschliche Gehirn, jedes Gehirn lernt ein Leben lang und die Gehirne sind so anpassungsfähig, die hören erst auf zu lernen, wenn man nicht mehr am Leben ist. Wenn man gestorben ist, dann stirbt auch die Veränderung. Nein, aber wirklich, also das Alter spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Man kann dem Hund immer noch Sachen neu beibringen. Und auch wenn man den Hund in eine neue Umgebung reinwirft, dann mag das im Alter vielleicht ein bisschen länger dauern. Je länger ein Verhalten geübt wurde, desto länger dauert es natürlich auch unter Umständen, bis man das in die Bahnen gelenkt hat, wo man es gerne möchte. Aber also man darf auf keinen Fall irgendwie pessimistisch sagen, nee, das ist überhaupt nicht trainierbar, das gibt es in der Regel nicht.
Jetzt hatten wir ja eingangs gesagt, der Hund braucht einfach Zeit, um anzukommen. Jetzt spielen wir das mal durch. Der Hund kommt von mir aus als Welpe in eine Familie, bleibt da 2 Jahre und dann sagt die Familie, Lebensumstände haben sich geändert, der Hund muss ins Tierheim. Eine Vermittlung von der Familie in die neue Familie klappt nicht, das heißt, der Hund kommt ins Tierheim. Da ist der Hund dann 2 Jahre und dann findet ihn dort jemand und sagt, diesen Hund, den möchte ich in meine Familie holen. Wenn der Hund dann in die Familie kommt, Wie sind da deine Erfahrungen? Wann weiß der Hund, ich bleibe jetzt hier? Weil er hat ja sozusagen schon zweimal sein Zuhause verloren. Ja, also wann weiß der Hund, ja, hier bleibe ich jetzt, hier bin ich jetzt? Und oder ist das für den Hund überhaupt wichtig, dass er das weiß, dass er da zu Hause ist? Ist ihm das egal? Ich weiß es nicht.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich konnte noch keinen Hund fragen, ab wann er denn weiß, dass er jetzt hier für immer bleibt. Weil selbst nicht mal wir wissen, ob wir mit unseren Männern noch ein Leben lang zusammenbleiben wollen, auch wenn der Wille da ist.
Abschweifer. Ich habe irgendwo mal unterschrieben, dass das lebenslänglich ist. Lebenslänglich.
Aber du siehst, worauf ich hinaus will. Ne? Also letztendlich kann man sagen, dass die Hunde so gute anderthalb Jahre brauchen, bis sie ihr, ich sag mal, böse, ja, wahres Gesicht zeigen. Denn in diesem Zeitraum sind die Hunde sehr, ich sag mal, zurückhaltend, ja, weil natürlich sehr viel, welche neuen Regeln gibt es, was darf ich nicht. Das ganze Einschätzen von der Situation, das dauert wirklich seine Zeit. Und das ist sehr gut übertragbar auf uns Menschen, wenn wir in einen neuen Job reingehen. Dann sind wir auch anfangs sehr hoch, was passiert hier, wie sind hier die Regeln. Ich lasse mir sehr viel gefallen von meinen Kollegen. Der extra Stapel Arbeit macht mir natürlich gar nichts aus. Und irgendwann kippt das aber. Und man merkt so richtig, nee, jetzt, das möchte ich jetzt so nicht. Und dann traut man sich auch mal, Nein zu sagen. Ja? Also, und das dauert seine Zeit. Und meine Erfahrungen sind schon, dass man so mit anderthalb Jahren rechnen muss. Nach anderthalb Jahren kommen dann Sachen zum Vorschein, die man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie eben zum Beispiel Jagdverhalten. Also bei meiner Hündin, die Stella, ich habe die mit 10 Monaten bekommen und die hatte wirklich panische Angst vor Menschen. Und die war bei Menschen oder bei Spaziergängen so ängstlich, dass die nie auf die Idee gekommen wäre, einem Eichhörnchen hinterher zu rennen oder eine Rehspur zu verfolgen. Und ich dachte, boah, was für ein Traumhund. Ich kann mit der im Wald spazieren gehen, ohne Leine, wenn andere Menschen kommen, orientiert sie sich an mir, ich leine sie an und wir machen einen Bogen. Wow, traumhaft. Und dann habe ich gemerkt, wie sie immer interessierter an ihrer Umwelt geworden ist, weil sie weniger Angst hatte. Wir haben Menschen bearbeitet, Menschen wurden zu einer Ankündigung für was Schönes und sie hat ihre Angst vor Menschen verloren und dann kamen ihre Bedürfnisse zum Vorschein und jetzt ist sie der perfekte Anti-Jagd-Trainingshund. Da kann man wirklich das komplette Programm abspielen, von wegen wittern dürfen und so weiter und so fort. Das hätte man in den ersten 2 Jahren nie vermutet, dass die in die Richtung geht. Und deswegen, so wie der Hund jetzt ist, bleibt er auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ich sollte mich schon darauf einstellen, dass der Hund sich vom Verhalten her verändert. Vielleicht ist das Verhalten, mit dem ich nicht, ist dann ein Verhalten, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Ich kann das für unsere Nettie bestätigen. Die kam mit 3,5 Jahren zu uns und die hat 1,5 Jahre nie gebellt. Ich wusste überhaupt nicht, ob dieser Hund bellen kann. Ja, dass sie natürlich jagdlich motiviert ist als Deutsch-Kurzer. Gut, das hat sie direkt mitgebracht. Aber die zeigt jetzt Verhaltensweisen, wo ich dachte, was macht die eigentlich für mich? Und auf der anderen Seite denke ich aber, ja, sie ist angekommen. Sie weiß, sie ist hier zu Hause. Sie kann jetzt in Anführungsstrichen ihr wahres Ich zeigen. Das ist natürlich zauberhaft. Wir haben alle nur zauberhafte Hunde. Ja, aber ich kann es halt aus eigener Erfahrung bestätigen. Sie hat da wirklich einen kompletten Wandel gemacht und sich einfach geöffnet. Und ich denke, wenn das passiert, dann hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht. Sag ich jetzt einfach mal.
Genau, da stimme ich dir völlig zu. Und man darf auch nicht vergessen, also ich habe ja die Konstellation gehabt, dass ich 3 Hunde hatte. Und darunter war eben auch Flip. Und Flip ist ein Dackel-Spitzmix und Typ entsprechend natürlich sehr alarmanlagemäßig veranlagt. Ja. Und das war auch alles immer geregelt. Wenn es klingelt, klopft oder sonst was, dann ist der Kleine voran. Und die beiden Mädels, die Stella und Abby, haben gedacht, ja gut, der regelt das schon. Jetzt musste ich ihn leider vor 2 Jahren gehen lassen. Und natürlich kam dann eine neue Gruppendynamik. Jetzt bin ich auch nochmal umgezogen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass Stella diejenige ist, die sagt, es hat geklingelt. Hast du das denn nicht gehört? Und sie ist jetzt, wie alt wird sie? 10 Jahre. Das heißt, die hat mit 9 Jahren angefangen, Bellverhalten beim Klingeln zu zeigen. Nach 9 Jahren. Also deswegen, es verändert sich immer alles, immer.
Das heißt aber auch, dass ich natürlich die Chance habe, wenn ich jetzt mit einem professionellen Trainer, beispielsweise mit dir, an einer Sache arbeite, die ich eben, nennen wir es mal, suboptimal finde oder optimierungswürdig finde, durchaus auch daran arbeiten kann und auch zum Erfolg komme. Ja. Das heißt nicht, dass der Hund, so wie ich ihn jetzt sehe, es ist kein Auto. Ich bestelle es mit der und der und der und der, mit dem und dem Equipment und dann ist das so, bis das Auto dann weiß ich nicht was. Das heißt, der Hund, natürlich Lebewesen, passt sich auch der Situation an. Heißt, ich müsste auch im Zweifelsfall damit rechnen, dass du mir als Hundetrainer sagst, ja, das ist aber klar, dass der Hund sich so verhält, weil die Situation ist so und so. Das heißt, ich müsste vielleicht auch was an mir ändern, um dem Hund die Chance zu geben, sich zu ändern, richtig?
Richtig. Es gibt ja auch viele Hunde, die aus Haushalten kommen, wo es vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, die sehr viel eingeschränkt worden sind, sehr viel gedeckelt worden sind. Die haben natürlich gar nicht viel Verhalten gezeigt und sich auch gar nicht getraut, mal Nein zu sagen. Wenn ich jetzt natürlich als wohlwollender neuer Halter ankomme, ich möchte positiv arbeiten, ich möchte dem Hund sehr viel Freiraum geben, so wie es eben möglich ist mit der Umwelt, dann kann das natürlich auch sein, dass da dann Verhaltensweisen aufploppen, einfach weil der Hund merkt, boah, ich kann jetzt hier sein. Dann haben die keine Angst mehr zu sagen, nee, ich bin jetzt auf der Couch, du darfst da nicht hin. Also da kann durchaus Ressourcenverteidigung entstehen oder eben Bellverhalten, wo vorher nicht da gewesen ist, weil die Hunde einfach wissen, mir passiert nichts, wenn ich meinem Bedürfnis nachgehe. Aber das kann man alles super gut trainieren. Man darf da keine Angst davor haben, aber man sollte immer auf dem Schirm haben, das, was man jetzt gerade hat, dieses kleine Häufchen Elend da unten, und auch wenn es nach 2, 3 Monaten immer noch eher ein Häufchen Elend ist als ein dankbarer Hund, das braucht alles seine Zeit, aber es bleibt nicht so, wie es ist.
Das war jetzt ein sehr gutes Stichwort, dass der dankbare Hund. Ja. Ja, oftmals sagt man ja, beziehungsweise ich höre es öfter, der Hund soll mir doch einfach nur dankbar sein, ich habe ihn doch gerettet. Was sagst du dazu? Also es ist immer so, ich stehe auf dem Standpunkt, der Hund, wenn er halt in irgendeiner Situation war, die vielleicht suboptimal war, braucht man nicht drüber zu sprechen, aber der kannte diese Situation und wusste ja, was ihm wann im Zweifelsfall passiert. Jetzt kommt er in eine neue Familie, keine Ahnung, mit einem tollen Essen, mit einem super Bett, und Mensch, der ist überhaupt nicht dankbar. Weil er hat doch jetzt hier alles. Also jetzt sei endlich dankbar, so nach dem Motto. Wie ist deine Meinung zu der Äußerung?
Dankbar sollten wir vielleicht sein, wenn der Hund sich mit uns abgibt, aber nicht andersrum. Es ist ja, ich denke da immer so an die Hunde, die im warmen Spanien tun und lassen konnten auf großen Breiten, ohne dass sie da eingegrenzt worden sind. Ne? Und wenn man die dann eben nach Deutschland holt im Winter, wo es dann eben vielleicht auch kalt ist, wo viel los ist, wo Stadtverkehr ist, ja, dann hat man denen vielleicht unter Umständen gar keinen Gefallen damit getan, weil so viele Umweltreize auf die Hunde einprasseln, mit denen sie sich vorher nie auseinandersetzen mussten. Und bei manchen Hunden denke ich mir schon, die wären vielleicht einfach auf der Straße, dort, wo sie sind, auch wenn es nicht nach unseren menschlichen Bedürfnissen perfekt ist, wären die vielleicht auf der Straße tatsächlich besser dran gewesen, wie bei uns in einer Großstadt. Und deswegen ist es nett, wenn wir Hunden, denen es schlecht ging, ein tolles Zuhause geben können, aber es ist eben aus unserer Sicht schlecht gewesen, aus unserer menschlichen Sicht. Und deswegen können wir bei den Hunden gar nicht nachvollziehen, geht es denn jetzt denen tatsächlich besser? Oder tun wir denen da nicht irgendetwas an, was man vielleicht hätte nicht so gesehen? Und deswegen Dankbarkeit. Ich bin eher dafür zu sagen, wir sind dankbar, dass wir dieses tolle Leben haben, dass wir den Hund bei uns haben dürfen. Und wir versuchen einfach, ihm das Leben so schön wie möglich zu machen.
Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich bin jetzt jemand, der nicht unbedingt die Sonne mag, aber egal, der Hund lebt jetzt seit 5 Jahren in Spanien. Ich sage jetzt einfach mal auf der Straße, jetzt um Gottes Willen nicht in der Tötungsstation, aber auf der Straße. Und Urlauber nehmen diesen Hund mit. Bedeutet das dann im Zweifelsfall, dass das arme Tier dann tatsächlich traumatisiert ist, wenn es dann doch in dieses wunderschöne Deutsche zu Hause kommt, wo alle sagen, Mensch, wir haben dich gerettet. Ist das tatsächlich ein Trauma dann für den Hund?
Das kann durchaus passieren, dass der Hund völlig traumatisiert wird, allein durch den Transport mit dem Flugzeug oder die lange Autofahrt in der Box, die er so noch nie irgendwie kennenlernen durfte. Das hat auf jeden Fall ein Trauma nach sich. Ob und inwieweit sich der Hund davon erholt, ja, das ist natürlich sehr individuell. Und es gibt natürlich auch Straßenhunde, die haben sich super akklimatisiert. Aber es gibt eben auch Hunde, denen merkt man immer an, weil sie einfach vom Typ her immer sehr unsicher bleiben. Die haben immer viele Ängste, die sind immer sehr vorsichtig. Und diese Ängste hätten sie vielleicht nicht, wenn man sie einfach dort gelassen hätte, wo sie waren, auch wenn man das nicht gerne hört.
Ja, aber das ist ja einfach mal ein berechtigter Einwand, den man halt auch mal sagen muss. Ich habe auch zwei Auslandstierschutzhunde, der Pöppi auch, die Nettie aus einer französischen Tötungsstation. Und ich sage einfach mal, so wie die Nettie ausgesehen hat, ging es ihr da in der Tötungsstation, geht es keinem Hund gut. So, der Pöppi kam aus Ungarn in ein deutsches Tierheim, von dort habe ich ihn dann adoptiert. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn halt ein Hund, man sieht ja auch, es gibt Reportagen über Straßenhunde, es gibt Reportagen über Hunde, die frei leben. Ja, natürlich sehen die nicht unbedingt so gepflegt und gut aus wie vielleicht unsere Hunde und haben auch manchmal nur ein halbes Ohr. Aber oftmals ist es auch so, dass sie sehr wohl Überlebensstrategien, sage ich jetzt einfach mal, entwickelt haben. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es da für manch einen Hund dann wirklich schwer ist zu sagen, jo, jetzt bin ich nicht mehr da, wo ich 7 oder 8 Jahre war, sondern jetzt bin ich ganz woanders und dass das für den dann tatsächlich auch eben nicht unbedingt sinnvoll ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Genau, wir haben ja den Vorteil bei den Hunden, dass die ja schon sehr domestiziert und auch an den Menschen gewöhnt sind, aber es würde ja auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, ein Löwe in der Freiheit hat es schlechter als der Löwe im Zirkus oder im Zoo sogar, ja. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, da schon den Vergleich zu ziehen. Also um Gottes Willen, Hunden in der Tötungsstation oder in Ländern, wo es sehr viele Straßenhunde gibt, die auch von den Menschen gejagt und geschlagen werden, gehangen werden oder was auch immer, denen geht es dann natürlich nicht gut und denen muss man auch helfen. Aber es gibt eben auch Hunde, auch wenn die vielleicht nicht ganz gepflegt aus unserer menschlichen Sicht aussehen und denen fehlt ein bisschen was, denen geht es draußen vielleicht trotzdem besser, als wenn man sie stundenweise transportieren muss und die in eine Welt reingeschmissen werden, wo sie wirklich sehr, sehr lange brauchen, um sich dort zurechtzufinden.
Das ist jetzt auch so eine Sache. Wie ist denn deine Erfahrung? Fällt es jungen Hunden einfacher, wenn die aus dem Tierschutz kommen, sich in einer neuen Familie einzuleben? Ja, diesen Spruch, alte Bäume verpflanzt man nicht oder so ähnlich, heißt auf gut Deutsch, ein Hund, der vielleicht schon 8 oder 9 oder 10 Jahre alt ist, den lässt man vielleicht lieber in dem Tierheim, in dem er jetzt seit 2 Jahren lebt. Ich meine, jeder kennt die einschlägigen Sendungen, wo halt auch solche Hunde vorgestellt werden. Und ja, ganz klar, die haben ein Recht, in solchen Sendungen vorgestellt zu werden. Die Frage ist halt nur, was ist gut für den Hund, wenn er jetzt seit... Manche Hunde sind tatsächlich so, da steht dann drunter, ist jetzt 10 Jahre alt und lebt seit seinem 3. Lebensjahr im Tierheim. Da ist meine, denke ich, berechtigte Frage, tue ich diesem Hund dann einen Gefallen zu sagen... So, und für deinen Lebensabend kommst du jetzt noch in eine neue Familie. Mhm. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Also das ist sehr unterschiedlich, weil da spielen ganz viele Faktoren mit eine Rolle, nämlich wo kommt der Hund denn her? Ja? Wenn der Hund jetzt schon 8 Jahre auf der Straße gelebt hat, ja, und man fährt ihn dann in eine Familie rein oder ins Tierheim rein, dann ist die Umstellung natürlich nochmal was ganz anderes, wie wenn der Hund schon 8 Jahre lang in der Familie gelebt hat, aber der Halter verstorben ist und vermittelt werden muss, solche Geschichten. Da ist ja der Umschwung nicht ganz so arg. Aber ansonsten, das ist das große Thema, was man beachten muss. Wie groß ist der Wechsel denn tatsächlich? Und auch bei jungen Hunden ist es so, dass der Anfang vor allen Dingen, wenn die dann auch noch, ich sag jetzt mal, in die Pubertät kommen, dann macht es das halt unter Umständen gerade schwieriger, weil dann hat man einen Hund, der in eine neue Situation geworfen worden ist, mit der er vielleicht vorher noch nie Kontakt hatte. Und dann kommt noch das Hormonchaos dazu. Ist machbar, macht es aber nicht leicht. Ja. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass man einen Hund, der 10 Jahre alt ist und 6 Jahre hat er im Tierheim gelebt, dass man den mit Sicherheit in eine ruhige Familie umpflanzen kann, sage ich jetzt mal, wie du es so schön ausgedrückt hast. Ja. Aber dann sollte man die Erwartungen auch runterschrauben. Also wirklich viel Zeit, viel Ruhe, dann ist das durchaus machbar. Also wie schon gesagt, da spielen eben die Faktoren mit eine Rolle. Woher kommt der Hund? Was kennt er denn schon? Wie lange war das? Wie ist der aktuelle Hormonstatus? Und darauf kann man dann das Urteil so ein bisschen aufbauen. Eine pauschale Aussage würde ich da eher nicht machen.
Also natürlich, ohne Frage, jeder Hund ein liebevolles Zuhause verdient. Der Pöppi steht da hinten gerade und bellt die Netti an, falls man ihn gehört hat. Das heißt, es hat sicherlich jeder Hund ein, das steht auch komplett außer Frage, eine liebevolle Familie verdient. Man muss eben nur überlegen, dass ein Wechsel von 8 Jahre Straßenhund zu Familienhund ein, ich nenne es jetzt mal, anderes Niveau hat als 8 Jahre Familienhund in Familie X. Vielleicht ist das Herrchen verstorben, es passiert ja nun mal leider, ja, und aus einer liebevollen Familie muss dieser Hund dann vermittelt werden, weil Herrchen oder Frauchen verstorben sind und er dann in eine andere Familie kommt. Das ist ein anderes Niveau, das heißt, daran muss man einfach denken. Und auch ein sehr berechtigter Einwand, wenn man dann gerade sich einen Jungspund holt, vielleicht so von 6 Monaten bis 10 Monaten, wo dann so gerade mal die Hormone einsprießen und dann ein Wechsel stattfindet, dass das eben auch anders zu planen und zu managen ist, sollte auch klar sein. Oder man holt halt tatsächlich bewusst einen Hundesenioren. Und gerade dann sollte man aber sagen, ich finde es toll. Ich finde es toll, wenn sich Leute tatsächlich um Hundesenioren kümmern. Aber diese Hunde sollten dann auch tatsächlich so leben können, wie sie es eigentlich möchten. Wenn sie Ruhe haben möchten, ja bitte, dann lassen wir ihnen Ruhe, wenn sie nicht spazieren gehen möchten. Gut,
ist das so.
Dann ist das eben so.
Genau.
Wichtig ist einfach nur, das nehme ich jetzt erstmal aus diesem ersten Gespräch mit, es wird mit Sicherheit noch ein zweites geben.
Mit Sicherheit.
Ich nehme erstmal das, was für mich jetzt hängen geblieben ist, ist einfach, dass ich dem Hund tatsächlich eine realistische Chance gebe, anzukommen, indem ich einfach Rücksicht nehme und sage, ja, ich würde dich gerne püngeln, aber ich tue es nicht, indem ich vielleicht vorher bei dir oder bei einem deiner Kollegen Rat gesucht habe, um eben zu vermeiden, dass der Hund, den ich unbedingt haben wollte, aufgrund seines Charakters, Verhaltens, wie auch immer man das nennen mag, eben doch nicht passt. Ich möchte nicht großartig spazieren gehen, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt einen Windhund haben. Ich möchte keinen Hund, der jagt. Vielleicht wäre der Terrier ja dann nicht die richtige Wahl. Ja? Und das heißt, da kannst du helfen, können Kollegen von dir helfen.
Genau.
Überhaupt nicht schlimm, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern es ist für beide Parteien, weil jemand, der nach 14 Tagen sich eingestehen muss, es klappt doch nicht. Das ist einfach so, dass man selber ja dann auch sehr traurig ist. Es ist nicht nur der Hund traurig, die Familie, die Kinder sind im Zweifelsfall auch traurig.
Ja.
Das sind Sachen, die man vermeiden kann. Das heißt auch, dass Adoptieren eines Hundes sollte tatsächlich sehr, sehr gut geplant werden. Wenn der Hund dann kommt, sollte dem Hund Zeit gegeben werden, anzukommen. Das kann bis zu 1,5 Jahren dauern.
Ja.
Und den Hund, den ich aktuell sehe, das ist der Startpunkt 0. Aber es ist ein Lebewesen und er ist immer, alles ist im Wandel, wie man so schön sagt. Das heißt, der Hund wird auch sein Verhalten gegebenenfalls ändern. Ich muss darauf reagieren, immer mittels Training, mit Training mittels positiver Verstärkung. Aber dann habe ich auch die Chance, dem Hund ein wirklich tolles Leben zu gewährleisten, wo ich eben sage, ich tue alles für meinen Hund, vor allen Dingen weiß ich, was ich da tue, richtig?
Genau, richtig, so sieht es aus. Also man sollte sich auf jeden Fall vorher im Kopf machen, was möchte ich, welche Erwartungen habe ich denn selber? Das ist ja gerechtfertigt, ja. Also ich sage ja nicht, verzichtet auf eure Erwartungen, auf eure Bedürfnisse, sondern achtet darauf, dass der Hund die Möglichkeit hat, diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Und trotzdem nehmt euch in der ersten Zeit auf jeden Fall zurück. Schaut, in welche Umgebung landet euer Hund denn? Welches Verhalten wollt ihr? Welches Verhalten geht gar nicht? Aber was könnt ihr denn dem Hund stattdessen beibringen? Wie kann man Regeln positiv formulieren, sodass man die Möglichkeit hat, Verhalten zu trainieren, anstatt zu verbieten? Was wünsche ich mir von meinem Hund? Was sollte er wo können? Was ist sehr wichtig? Und wo kann ich aber auch die Bedürfnisse meines Hundes erfüllen und den Freiraum geben? Weil das ist natürlich auch ein sehr großer Faktor, dass der Hund nicht nur unsere Bedürfnisse und Erwartungen erfüllt, sondern eben auch andersrum, wir dem Hund seine Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen. Und wenn ich mir da vorab Gedanken gemacht habe, habe ich schon mal eine sehr gute Grundlage. Und ich möchte auch einfach noch mal kurz auf meinen Leitfaden zurückkommen, weil der letztendlich auch dieses, so die ersten Tage, wie gestalte ich das? Wie kann ich Verhalten aufbauen? Wirklich von klein auf, von der Basis auf an, vom ersten Tag ankommen, bis hin zu, was tue ich, wenn der Hund Angst vor Menschen hat oder Angst vor anderen Hunden? Wirklich eine sehr gute praktische Hilfestellung gibt mit Videos sogar, wo man sich das anschauen kann, was ich da eigentlich so schreibe. Wenn man da gut vorbereitet ist, dann steht eigentlich einem guten Zusammenleben auf vertrauensvoller Basis nichts mehr im Wege. Auf die einen oder anderen Steine muss man sich immer drauf einstellen und anfangs ganz, ganz, ganz viel Geduld und dann kommt der Rest auf jeden Fall.
Das heißt, den Leitfaden habe ich ja selber auch schon gelesen. Der ist super. Den werde ich in einem separaten Beitrag nochmal vorstellen, natürlich. Jetzt an dieser Stelle erstmal super lieben Dank, dass du dir für heute die Zeit genommen hast. Es wird mit Sicherheit noch ein weiteres Gespräch
Sehr
geben. Ich
gerne.
weiß aber, du hast auch noch ein kleines Leckerchen für unsere Zuschauer vorbereitet,
Richtig.
richtig? Was
Richtig.
magst du kurz verraten, was das ist, bitte?
Und zwar habe ich einen tollen Newsletter, wo ihr alle 2 Wochen ungefähr richtig guten Input bekommt für eure Tierschutzhunde. Und wenn ihr euch dafür anmeldet, dann bekommt ihr auch gleich den Leitfaden, wie man einen Spaziergang gerade für Tierschutzhunde deutlich entspannter gestalten kann, sodass eben der Spießrutenlauf zu einem entspannteren Gassi wird, vor allen Dingen für die Anfangszeit, ja, was ich ja auch immer wieder als Basis empfohlen habe. Den würdet ihr bekommen, wenn ihr euch für meinen guten, tollen Newsletter anmeldet.
Und der Leitfaden ist dann praktisch das Dankeschön dafür. Das ist dann kostenlos
Richtig.
für die Zuschauer.
Ja.
Wir werden das alles unter dem Video verlinken, wo man sich anmelden kann, wo man
Gerne.
den Leitfaden bekommt, wo auch dein Buch ist für die Gestaltung, das Zusammenleben mit den Tierschutzhunden.
Genau.
Dann bleibt mir jetzt für heute erstmal nur zu sagen, ganz, ganz lieben Dank, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war echt ein super tolles Gespräch. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil und für heute sage ich erstmal Tschüss.
Tschüss.